Schönen guten Abend bei Popspionage. Jetzt sind wir auch gleichzeitig bei unseren Gästen. Astrid Esslinger, hallo Asi. Erich Klinger, hallo Erich. Time to build oder leben. Um es kurz zu erklären, das ist ein Projekt. Also die Stadt Linz hat einen Preis ausgeschrieben. Der heißt Linz Export und da gibt es drei Preisträger. Einer davon sind Astrid Esslinger und Herbert Schager mit vorher genannten Projekt. Das heißt, das Projekt muss man irgendwo im Ausland realisieren. Wir haben dazu Brasilien gewählt und möchten jetzt mit Erich Klinger ein bisschen über das Ganze sprechen.
Ja, Erich, also das Projekt Time to Build oder Leben geht davon aus, die Lebenszeit baut sich auf und nimmt gleichzeitig ab. Und was ist da jetzt dann wirklich wichtig? Und beschäftigt sie inhaltlich in erster Linie mit Lebensrealitäten, mit Lebensqualitäten. Die Lebensrealität, auf die ich da in Bahia gestoßen bin, wo ich voriges Jahr mir einen Monat aufgehalten habe, war sehr kontrastig zur Lebensrealität, die wir hier in Mitteleuropa haben. Das Spannende für mich daran war, dass es dort in Bahia noch einmal um die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Essen und Schlafen gegangen ist und nicht um mehr. Das war für mich sehr erfrischend und auch nach einer gewissen Umstellungszeit sehr befreiend, mir von diesem ganzen Ballast, den wir da haben, was man alles braucht und was man alles soll. Erich, was ist für die Lebensqualität?
Lebensqualität ist für mich so viel frei für mich, frei verfügbare Zeit wie möglich. Natürlich existenzielle Grundsicherung, also dass ich nicht Angst haben muss, dass ich jetzt am nächsten Tag auf der Straße stehe, also kein Dach mehr über dem Kopf habe. Sicherlich auch, dass ich mich frei bewegen kann, also dass ich die Möglichkeit habe, mich dorthin zu bewegen, wo ich hinkommen will, dass ich dort dahin komme, also dass ich die technischen Möglichkeiten habe, dass ich die Freiheit habe, das zu sagen, was ich mir denke, ohne dass ich deswegen eingesperrt oder sonst irgendwie misshandelt werde. Das war für mich einmal ein Beispiel für Lebensqualität.
Bei dem Punkt, dass du die technischen Möglichkeiten hast, dass du hinkommst, wo du hinkommen willst, da haben wir ja schon einen gewissen Problempunkt, weil das wollen ja alle, jetzt haben wir da die Staus und da haben wir ja schon ein großes Problem unserer westlichen Welt.
Naja, das ist meines Erachtens dann nicht nur ein Problem der westlichen Welt, das wird sich zusehends auch in Länder wie China oder Indien stellen, weil das ist ja ein Riesenmarkt, der für die Automobilindustrie zusehends interessant wird. Und dem wir jetzt nicht bei den Wegstrecken sind, möchte ich da jetzt nicht so sehr abschweifen. Die technischen Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen, habe ich auch so verstanden, wollte ich auch so verstanden wissen, dass man zum Beispiel auch, wenn man kein Auto hat, möglichst überall hinkommen können sollte. Natürlich nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit, das ist mir schon klar. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Aber dass ich zumindest weiß, vielleicht passt es dann besser auf südamerikanische Verhältnisse, es fährt zumindest theoretisch einmal ein Zug in die Anden. Und wenn der nicht fährt, dann erfahrt man spätestens am zweiten oder am dritten Tag oder in der dritten Woche, dass 200 Meter nebenan ein Busbahnhof war, wo man dann einen Bus hat, wo man wahrscheinlich einzwingt zwischen mehr Leute, als wir reinpassen und händeln und alles, halt dann trotzdem mitfahren kann.
Weißt du, China angesprochen hast, das war, sagen wir, ein Ausgangspunkt für mich, für das Projekt, weil ich dann das Gefühl gehabt habe, natürlich, es ist dann immer die Komfortgeschichte, die da ins Spiel kommt, weil man irgendwie von, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, ursprünglichen Lebensformen spricht. Und es wollen ja dann alle immer den Komfort, weil der schaut ja, es kommt ja immer super rüber und es schaut immer super aus. Und jetzt wird China für den Automarkt vorbereitet, aber denen sagt ja niemand, was da dann die
negativen Folgen sind.
Die Folgen sind, ja, die man jetzt schon kennt. Ja. Mhm. Also insofern könnte man ja eigentlich meinen, man sollte den Chinesen auch sagen, vielleicht ist das ganz super, dass ihr da bei eurem Fahrrad bleibt.
Das ist ein interessanter Ansatz. Also ich möchte das in zwei Teile beantworten. Erstens einmal glaube ich nicht, dass Menschen in China oder genauso wenig wie es im ehemaligen Ostblock, dass die so desinformiert sind, dass sie nicht in Erfahrung bringen könnten, was es jetzt bedeutet, tatsächlich irgendwie, wenn so viele Autos herumfahren. Also ich glaube nicht, dass wir da missionarisch tätig sein müssen, denen Informationen zukommen zu lassen, beziehungsweise Bewegungen zu unterstützen, die sagen, hoppala, wir lassen uns jetzt nicht von diesen Automobilkonzernen auffressen, das halte ich durchaus für sinnvoll. Genauso wie es auch sinnvoll ist, was weiß ich, Anti-AKW-Bewegungen im Osten zu unterstützen, aber nicht selber herzugehen und zu sagen, wir wissen das besser oder so. Und ich glaube, das ist nämlich auch ein haglicher Punkt, weil wie kommen wir dazu, jetzt Menschen in China vorzuschreiben, ihr dürft kein Auto haben, weil sich das auf das Weltklima schlecht auswirkt, das steht uns nicht zu. Was wir machen können im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber das ist eine sehr hakliche Geschichte, ist, denke mal, zu sagen, passt auf, aber wir können ihnen nicht vorschreiben, dass sie einen Komfort nicht anstreben sollten, der für einen Großteil von den Leuten von uns selbstverständlich ist. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also das muss irgendwie anders laufen. Und was ich auch glaube, das ist das, dass auch in diese Länder dieser Wahnsinn nicht in diesem Ausmaß, zumindest in Relation gesehen, ausbrechen wird, weil das Ganze ein bisschen langsamer vor sich geht und weil ich glaube schon ein bisschen auch mitkriegen, was da bei uns schief läuft.
Und angeblich fahren sie in China alle noch viel mit Raum.
Also sie fahren, natürlich fahren sie nach wie vor viel mit Rau, aber ich habe halt neulich einmal im Wirtschaftsteil von irgendeiner Zeitung, es ist egal welche, das ist eben gesehen, dass sie diese Autokonzerne schon wirklich schon ziemlich brat machen mit ganz massiver Werbung und ich finde das einfach entsetzlich.
Ich meine, bei uns fahren sie auch mit dem Radl, das schnallen sie sich aufs Auto auf und fahren irgendwo hin zum Radl fahren, weil der Arzt sagt, sie brauchen mehr Bewegung zum Beispiel. Erich, vielleicht sollte ich dir jetzt einmal erzählen, was wir da dann konkret in Brasilien machen.
Nicht nur mir, sondern
dir und den Hörerinnen und Hörern. Ich war da in Bahia in einem kleinen Piratensender, Radio 97 FIM, und habe die Popspionage eingeladen, dort Sendung zu machen. Oder das ist der Kern des Projektes. Es wird dort eine Woche Popspionage-Sendung geben. Da werden ortsansässige Studiogäste eingeladen, mit denen werden wir zu mehr oder weniger denselben Themen wie mit dir da jetzt reden.
In welche Sprachen oder in welcher Sprache?
Wir haben da eine Freundin in Baja Grande, die Josefina Murta, eine brasilianische Philosophin, die wird auf Portugiesisch diese Gespräche führen und mir das dann, hoffe ich, in langsamen und simplen Worten ebenfalls auf Portugiesisch im Nachhinein erklären, was gesprochen wurde.
Na, ich denke, mich erinnert das an einen Film, wo ich den Titel nicht weiß. Der war viersprachig, der Film. Und das hat mir zum Beispiel sehr taugt. Ich war da in Amsterdam, glaube ich, in einem Kino drinnen. Der Film hat ganz normal in Holländisch angefangen, ist dann ins Englische übergeschwappt, war ein bisschen Französisch dazwischen und dann auf einmal habe ich schärfstes Wienerisch gehört. Mhm. Dann war es wieder Englisch, Französisch und das hat mir eigentlich irgendwie unglaublich gut gefallen, auch wenn ich viele Dinge nicht verstanden habe oder so.
Der Film ist natürlich, mir hat ja auch der Radiosender, wie ich den gehört habe, das Radio 97 FM, mir hat mir auch total gut gefallen, obwohl ich auch natürlich irrsinnig viel nicht verstanden habe mit meinem schwachen Portugiesisch. Und ich stelle mir das ja auch so vor, dass du dann deine Sendungen einfach auf Deutsch bzw. Österreichisch moderierst, wie gehabt.
Ganz genau.
Hier. Die Josie führt diese Gespräche dann dazwischen auf Portugiesisch und was immer dazwischen noch an Zwischenmeldungen, in welchen Idiomen stattfinden, werden wir sehen.
Ganz genau. Das Projekt soll ja dann irgendwie auch weitergehen, wie wir wissen?
Das Projekt wird dann weitergehen filmisch, das heißt, es wird Filmmaterial gesammelt. Der Herbert macht dann irgendwas damit.
Vielleicht solltet ihr auch mal erwähnen, wie lange sie dann da drüben seid, weil bis jetzt ist, glaube ich, dieser zeitliche Begriff noch nicht erwähnt worden von euch.
Ich werde 3 Monate drüben sein, das Projekt erst einmal vorbereiten, dann kommen der Herbert und die Helga nach.
Ganz genau, wir sind 6 Wochen drüben, wobei die Helga unsere Tonassistentin ist.
es wird dann innerhalb der 6 Wochen diese eine Woche Radiosendung gemacht, dann wird gefilmt, aufgearbeitet, das Erlebte, und wird dann in Sao Paulo präsentiert, wobei die Form der Präsentation
völlig unsicher ist, weil wir zumindest Probleme mit den Datenmengen bekommen werden. Wir haben da einen Laptop mit einer Festplatte, die nicht sehr groß ist. Das heißt, über kurz oder lang werden wir da Probleme kriegen.
Naja, und ich glaube, es wird dann drüben, es schaut dann alles wieder ganz anders aus, als man sich's ausdenkt. Und das ist ja auch das Spannende, weil sonst reichert eh das Ausdenken.
Ganz genau.
Und auf das werden wir halt reagieren, wie sich das dann, die Vorstellungswelt mit der Realität der brasilianischen
harmoniert,
verkuppeln lässt, oder sonst werfen wir es über Bord, die Vorstellungen.
Ich denke, dass wir da sehr flexibel sind.
Ich würde sagen, auf jeden Fall einsteigen auf das, was dann da läuft.
Also kein allzu starres Konzept, bis auf das, es steht fest, es gibt eine Woche lang die Popspionage.
Richtig.
Und es wird Filmmaterial gesammelt.
Genau.
Film- und Tonmaterial, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Dass man, ich denke, dass man das dann auch, dass man in der kurzen Zeitspanne eher jetzt kleinere Geschichten sich vielleicht konzentriert, also auf relativ knappe, kurze, prägnante Sachen, wobei man dann das Material, wenn man sagen wir wieder da ist, dass man dann mit dem wirklich gezielt auf längerfristige Zeit dann noch
arbeitet. Und es geht natürlich in erster Linie auch beim Filmen um kommunikative Prozesse. Also nicht ein voyeuristisches Filmen, sondern schon ein Filmen, das, ich glaube, es ist auch nicht anders möglich, wo es um einen kommunikativen Prozess einfach geht. Also erstens einmal mit den Studiogästen und ich glaube auch die Filmaufnahmen werden auf das hinauslaufen. Was könntest du dir vorstellen, wären da interessante Fragen an diese Menschen in Bahia, die quasi da von sich selbst ganz überzeugt, angenehmen Selbstverständnis sagen, dass sie faul sind?
Mir würden eher Fragen einfallen, die ich als Mensch, der in Brasilien lebt, an euch stellen würde.
Ich denke mal, es ist ja, sagen wir, die Tendenz eher so, der Staat zieht sich immer mehr zurück aus seiner Verantwortung. Das mit dem Wirtschaftswachstum läuft auch nicht mehr so toll, wie sie sich das ausdenken, wenn man da jetzt nicht, sagen wir jetzt von meiner Seite, muss ich auch sagen, bewusst sich nicht in eine Karriere reinhaut, weil einem halt andere Dinge wichtiger sind, wo man wieder bei ist, was ist Lebensqualität.
Ganz genau.
Ist. Dann ist man halt einfach gezwungen, ist es hilfreich, wenn man Perspektiven hat, wie man
anders leben kann,
wie man Sachen organisieren kann, in einer anderen Schiene, wie das so halt die übliche ist, ne? Dass du halt die Kohle hast und du engagierst wen und der macht dir das. Oder du hast die Kohle und dann kauft er das und dann funktioniert das wieder. Und da sind ja diese Menschen in der dritten Welt teilweise irrsinnig geschickt in solchen improvisierten Lösungen. Und natürlich sind auch die Sozialgefüge nur anders strukturiert, also wo da sehr viel aufgefangen und tragen wird natürlich.
Es ist keine Funkstille im Radio, Frau.
Nein,
es ist nur eine kurze Nachdenkpause. Mir fällt jetzt eigentlich nichts Wesentliches mehr ein. Ich möchte vielleicht nur zum Abschluss kurz die Faulheit als subversive Kraft da ein bisschen ins Spiel bringen. Schau den Erich an.
Und was bemerkst du dabei? Naja, entgegen der Faulheit jetzt nur eine Frage, was passiert mit dem Material, das ihr in Brasilien sammelt? Wird es dann in Österreich irgendwie zu sehen, zu hören sein? Gibt es da irgendeine Dokumentation, die vorgesehen ist?
Das Material, das wir sammeln, wird auf jeden Fall in Brasilien noch irgendwie verarbeitet und in irgendeiner Form präsentiert.
Natürlich sind wir daran interessiert, da was zu produzieren, also auch herüben dann weiterzumachen. Was es aber genau wird, da habe ich eigentlich persönlich noch keine wirkliche Vorstellung. Das hängt wie immer vom Material ab.
Das ist schon klar. Möglicherweise hat
es noch. Aber es wird nicht eine Dokumentation im klassischen Sinn
das
sein.
Das auf keinen Fall.
Es wird eher was. Was bist du, Herbert?
Steinbock.
Experimentalfilmer, gell?
Naja. Vielleicht. Ich weiß nicht, ist irgendwie gerade als Experimentaldokumentarist. Wir wissen es einfach noch nicht, wie wir das dann da präsentieren, sind aber natürlich interessiert, weil wir ja wieder überleben müssen. Da kommen wir dann in die Sendung.
In welche Sendung? In die Popspionage?
Nein, deine habe ich gedacht.
In die Sommerhaus-Sendung. Wäre eine Möglichkeit, ja.
Du bietest uns dann einen Job an, oder was?
Zahlst du deine Studiogäste?
Ja, das lasse ich mir jetzt nicht aus. Ich habe mir noch keine Ahnung, was. Sommerhaus ist nur einmal monatlich, daher bin ich mit der Sendeplanung da etwas straffer unterwegs, als wenn ich jede zwei Wochen habe, die Sendung.
Aber vielleicht sollte man nur die Adresse von unserer Homepage durchsagen?
Ganz genau. popspione.at/brasil. Ist das klar? popspione.at/brasil. Da kann man dieses ganze Konzept auch nachlesen. Gut, damit möchte ich mich bei meinen Gästen bedanken, Erich Klinger und Astrid Esslinger. Guten Abend, gute Nacht.